Ladies and Gentlemen, willkommen zurück beim Gute Laune Podcast Bratwurst und Baklava. Der Mann, der every step I take, every breath I take, der Mann, der immer hinter mir läuft und mir ins Ohr atmet. Hier ist er, der kleine Türke Özcan Kosa. He's watching me. Na, kleiner Mann, wie geht's dir?
Every step you take.
Guten Morgen, was denn aus
Every move you make. Wusstest du, dass, nur ein kurzes Intro, wusstest du, dass Sting, also Sting ist zweimal ziemlich heftig beklaut worden in seiner Karriere. Unter anderem, das ist ja ursprünglich Every Breath You Take, ist ja ein Sting-Song gewesen. Ne? Beziehungsweise, ich glaube, ein Police-Song, den Sting geschrieben hat. So ist es, glaube ich.
Okay.
Und Sting hat dann, als dieser Song, als wir Teenager waren, war ja Every Breath You Take durchaus relativ populär, kann man sagen.
Ne? Wow, das war sehr Alter, fame. Ja.
Alter, da ist halt, die haben voll auf dem Tod von Notorious B.I.G. aufgebaut. Da hat ja noch die Ex-Freundin oder Ex-Frau von Notorious B.I.G. gesungen. Face, ich kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls weiß ich noch,
Faith Evans, dass
das
da, oder so.
Faith Evans, genau, und dass das echt ein Jahr lang faktisch immer lief, die ganze Zeit.
Ja, Mann.
Und Puff Daddy rutscht vom Motorrad runter und dann singt er auf der Straße und das war unglaublich erfolgreich. Dann hat Sting diesen Song gehört und hat gedacht so, ich finde den ganz cool, aber irgendwie ist es ja mein Song. Und dann hat Sting Puff Daddy verklagt, das ist jetzt kein Witz, du kannst es nachgucken, ich habe es letztens nochmal gelesen. Puff Daddy muss Sting für den Rest seines ganzen Lebens jeden Tag für diesen Song $2,000 zahlen. Das entspricht 34.000 Dollar im Jahr. Für immer.
Scheiße, sind Bastard.
Das ist
jeden Tag.
Ja, jetzt jeden Tag. Und, jetzt kann so, und dann hat Sting damals gesagt, das ist geil, weil Puff Daddy schickt meine Kinder auf das beste College, was natürlich Quatsch ist, weil Sting selber schon reich genug ist. Und jetzt ist das Gleiche vor zwei Jahren wieder passiert. Da hat nämlich der Mumble-Rapper Juice WRLD die Anfangsline von Shape of My Heart geklaut. Kannst du mal reinhören? Das ist genau die Gitarrenlinie von Shape of My Heart. Also ein ganz bekannter Sting-Song.
Mach mal kurz.
Ich kann das nicht.
Basti, mach doch jetzt.
Ich kann es wirklich nicht. Wir wissen alle, dass ich es nicht kann.
Ja, aber es hat sich angehört wie eine Gitarre. Ist doch gut. War super.
Warte, ich spiele es trotzdem einmal fürs geneigte Publikum ab, damit man wirklich eine Vorstellung hat, wovon der Onkel redet. Warte, jetzt nicht reden, weil dann hört man dich schlecht übers Handy.
Jetzt höre ich dich wieder gut, Alter. Ich habe dich die ganze Zeit voll scheiße gehört.
Ich habe dich doch gefragt, ob du...
Es war gut. Und dann jetzt, als wir angefangen haben aufzunehmen, war es Katastrophe. Jetzt... Hast du irgendwas
gemacht?
Ja, aber
so können wir leider schlecht aufnehmen, weil ich gerade meine, so, hör mal, das ist bei Lucid Dreams 2,6 Milliarden Plays von Juice WRLD. Das ist der Anfang. Warte.
Ich höre nichts.
Achso, du kannst es nicht hören, weil ich das abspiele, ne?
Ja.
Naja, gut, du hörst es nicht. Aber es ist ja fürs Publikum. Ich habe es ja fürs Publikum getan. Das Ding ist, es ist einfach die Gitarrenlinie auch von Sting. Komplett. Also es ist genau das Motiv dieses Songs. Und die haben das dann, haben den dann auch verklagt. Ich glaube, der zahlt 4.000 am Tag.
Also ist Alter einfach Falter.
Sting. Und dann hat Sting gesagt, super, erst Puff Daddy schickt meine Kids zur Schule und der andere schickt meine Kids dann auf die Universität. Wie doof die sind. Also wie einfach hart doof du sein musst. Du kannst doch nicht hingehen, weil man erkennt wirklich, wenn man den Song kennt, Shape of My Heart, der kommt zum Beispiel bei Leon der Profi am Ende vor. Ist wirklich ein sehr bekanntes Lied auch, aus den 80ern und dann den 90ern gesampelt und so. So doof kann man einfach nicht sein, das zu nehmen als Produzent. Also dieser Juice WRLD-Typ hat gesagt, ey, ich wusste es nicht, ich kannte den Song nicht, mein Produzent hat mir das Sample gegeben, ich habe es einfach benutzt.
Aber ich glaube ihm das auch, weil ich glaube, dass der Künstler an sich am Ende gar nichts davon weiß. Jetzt muss ich mir vorstellen, Juice WRLD, ich kenne ihn jetzt nicht jeden Song oder sonst irgendwas, aber das ist ein Typ, der kommt auf 180 km/h ins Studio. Und dann sitzt da der Produzent und sagt, what's up, motherfucker, got some beats for you, man. Und dann spielt er das Thema ab und der sagt, woo, kick it. Und dann geht er ins Studio, schreibt irgendwelche Sachen und nimmt einfach auf.
Wenn das dann 2,6 Milliarden Plays bekommt, ist natürlich schlecht.
Natürlich. Aber das ist ja dann die Schuld des Produzenten. Wobei ja P. Diddy war ja der Produzent auch selber. Der wusste ja klar, dass das gezockt ist. P. Diddy. Für die Leute, also dieser Mann hat mehrere Namen. Sean Combs, P. Diddy, Puff Daddy. Und wir haben den früher immer Puff Daddy genannt.
Puff Daddy, ja klar, ja, genau.
Und das Geile ist, dass es einfach immer die Wahrheit war, weil er war wirklich der Puff Daddy, Alter. Hey, das ist so krass. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Sean Combs, P. Diddy, Puff Daddy, Puff Daddy.
Aber mal ganz kurz, nur ganz kurz, bevor du das anmoderierst. Gibt's irgendeine, also jetzt checke ich das so viele Jahre später, ist Puff heißt im amerikanischen ja nicht Puff, sondern, weil als Teenie habe ich es nicht verstanden, Puff heißt ja, glaube ich, Smoken, ne? Also es ist Puff.
Ja, ja, genau.
So und Puff, Puff ja. Daddy, also dass er im weitesten Sinne der Puff Daddy ist, so wie Snoop Dogg auch. Und im Deutschen hat sich's aber wirklich in Puff Daddy übersetzt. Puff, und wir haben damals immer gedacht so, das ist ein krasser Name. Das ist so wie Bordellbetreiber Daddy so.
Aber es war ja das Lustige. Man schreibt ihn ja P-U-F-F. Also Puff.
Hat ihm Puff das wohl Daddy. Mal einer gesagt, dass er?
Wahrscheinlich. Irgendwann ist einer hin und hat so gemeint, what's up, man? You know, your name is like the prostitute daddy.
Ja, und was ist jetzt passiert bei P. Diddy?
Hey Basti, ich hab's auch nur am Rande mitbekommen, also so ein paar Infos, aber er ist auf jeden Fall im Gefängnis. Und den Nachrichten und den Journalisten nach zu urteilen, ist es ein Riesenskandal. Es ist wirklich ein Riesenskandal, wo so viele Leute involviert sind, wie Jay-Z und Usher und Justin Bieber, und viele sind Täter, viele sind Opfer. Die haben ja P. Diddy's Anwesen im März irgendwie gestürmt, Homeland Security, und ihm wird ja Menschenhandel und Prostitution, alles irgendwie, ganz viele Sachen werden ihm vorgeworfen.
Okay.
Und auf jeden Fall haben sie in seinem Anwesen, und da gibt's gerade ganz viele Memes dazu, auch auf X und Instagram und TikTok, mit Babyöl. Digga, die haben einen Raum gefunden, wo einfach hunderte Flaschen Babyöl waren. Womit man sich halt einölt, und das ist so.
Ja, aber vielleicht hat der Puff Daddy auch einfach, vielleicht hat er eine geheime Mud-Wrestling-Meisterschaft gemacht, oder er hat einfach sehr viele Kinder, wo er sich um die Gesundheit der Haut kümmert. Wir wissen das doch nicht.
Also ich glaube nicht, dass es um die Gesundheit der Haut geht, weil die auch in diesem Raum sehr viele Sexutensilien, Drogen aller Art angeblich gefunden haben. Überall im Haus waren Videokameras, versteckte Videokameras installiert, und der hat Partys gemacht, und diese Partys waren dafür bekannt, dass ab gewisser Zeit XY es dort richtig eskaliert ist, und dadurch, dass er halt überall Kameras hatte, und das erinnert jetzt auch an diese Epstein-Geschichte und dass da halt viele Leute damit auch unter Druck gesetzt worden sind. Also da sind ja alle Leute irgendwie ein- und ausgegangen. Also wirklich von Basketballer, Baseballspieler, Rapper, Sänger, Celebrities, also war ja alles. Und das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, es gibt wirklich viele Opfer, und ihm wird halt vorgeworfen, dass er auch Leute mit männlichen, also er hat zum Beispiel Frauen unter Drogen gesetzt und hat männliche Prostituierte dann engagiert, die diese Frauen dann, vergewaltigen wahrscheinlich.
Okay.
Hier an dieser Stelle auch, sorry, Disclaimer, also es ist jetzt echt hart. Oder halt mit denen Sex haben, und er hat sich halt dabei selbst befriedigt, und diese Videos wurden dann halt auch verkauft, angeblich. Also ich habe jetzt so 2-3 Videos gestern geguckt, ich war echt schockiert, es war sehr viel Info.
Du hast dir Videos von diesen Videos angeguckt oder Videos über den Fall?
Videos über den Fall. Digga, ich glaube, ich ziehe mir jetzt die Videos. Nein, auf gar keinen Fall. Und das war das Schlimme an dieser ganzen Sache ist halt, dass das jetzt alles rauskommt, es sehr, sehr viele Opfer gibt. Es wurde ihm ja schon oft vorgeworfen, und auch viele Comedians, so Cat Williams und Eddie Griffin und so, hatten ja schon in der Vergangenheit immer wieder in ihren Comedy-Bits, und Dave Chappelle hat auch so eine P. Diddy-Nummer, auch in seiner Show damals, weißt du, wo man über diese Party Späße macht, aber so mit dem Zwinkern. Und jetzt sind halt so Rapper wie Jaguar Wright, die das halt wirklich explizit sagen und sagen, ihr seid jetzt halt alle am Arsch, Jay-Z und J-Lo, Digga.
Auch ja, aber ist jetzt die Frage, tauchen die in diesen Videos auf oder haben die kollaboriert oder man weiß es bisher noch
nicht? Das weiß man jetzt noch nicht, aber es sagt halt, die Kacke ist am Dampfen, und die sagen, es wird ein Riesenskandal. Die wollten ihn jetzt, er wollte auf Kaution rauskommen, 50 Millionen, Und man hat gesagt, nein. Also,
also wenn sie dich für 50 Millionen nicht rauslassen, dann lassen sie dich wirklich auf keinen Fall raus. Also, genau. Wenn 50 Millionen Kaution und du sagst, okay, zahle ich. Und die so, nö, doch nicht. Nee. Dann meinen die das ernst.
Ja, ja.
Ich habe Kaution eh nie verstanden.
Ich auch nicht.
Ich verstehe Kaution nicht. Also es heißt so viel wie, wirklich, das gibt's ja in Deutschland auch nicht. Was ist Kaution? Also ich kenne natürlich, den großen Dog, den Bounty Hunter. Weißt du, wenn Leute sich, die auf Kaution waren, abgesetzt haben, dann kommt dieser Typ von Hawaii mit dem Mullet und mit der Amerika-Flagge auf den Arm tätowiert und jagt die dann mit so einem Gasspray und ballert die dann so ab. Dann stehen die irgendwo bei Aldi und kaufen sich gerade irgendwie Joghurt ohne Laktose und dann kriegen die einfach so Gasspray ins Gesicht. Dann sagt er so, hey Bro, you have to go to jail. Ja, cool, okay. Das ist ja das Krasse in Amerika. Die Regeln in Amerika sind ja von vorne bis hinten komplett irre. Du kannst als Privatmensch dich einfach zum Bounty Hunter erklären und kannst einfach Leute jagen. So, du brauchst dafür so eine Lizenz, wie man in Deutschland eine Lizenz braucht, wenn man fischen gehen will. Weißt du, also so 3 Stunden so ein Internetvideo gucken. Und dann kannst du durch die Gegend fahren und kannst irgendwelche Kriminellen einsammeln. Das Witzigste wir kommen gleich zurück zu, bei Doc, dem Bounty Hunter, ist, der einzige Grund, warum er selber keine Waffe tragen darf, ist, weil er selber mal im Knast war. Und er darf deswegen in seiner eigenen Doku, wo er Knastis einsammelt, selber keine Waffe tragen, was natürlich auch noch total bescheuert ist. Aber, bei diesem ganzen Fall, ich habe das auch mitbekommen, ich habe natürlich die Schlagzeilen gesehen. P. Diddy hat auch 784 Dildos in der Wohnung gehabt.
Genau. Also ich sag ja, also sehr viel Sex, Utensilien.
Ja, aber Alter, 784 Dildos, das finde ich schon, das ist schon eine Ansage. Also da, vielleicht ist er ein Sammler.
Ist er ein Sammler. Aber Dildo
vielleicht ist
er
einfach ein Sammler.
Ja, Dildo ist nicht gleich Dildo.
Das,
ja. Also die Beschaffenheit, die Größe. Dann natürlich die Farbe, je nach Fetisch, Variation, keine Ahnung, also Moruk, 700. Überleg mal, du kommst in den Raum und du hast da 630 Dildos und du so, ich brauche noch ein paar. Also, verstehst du?
Also irgendwie ist das Bild noch nicht komplett.
Nee.
Haben wir schon einen mit einem lustigen Sombrero und dann kommt so ein Helfer an und sagt so, ja, Didi, wir haben hier einen, der hat ein Sombrero, aber er ist weiß. Ja, nee, dann will ich einen mit dem roten Sombrero. Okay, Didi, dann geh mal. Ich hab's mir vorstellen, wie Didi in so ein... Didi ist wahrscheinlich früher in so einen Orion-Store reingelaufen. Kennst du das Michael-Jackson-Video, wo er durch diesen Antiquitätenladen in Las Vegas läuft und diese ganzen Sachen kauft?
Mhm.
Es gibt ein Video von Michael Jackson, wo er mit einem Betreiber von so einem Laden für unfassbar hässliche Sachen, also so Goldstatuen und Marmorvasen und so, läuft er durch den Laden. Und sagt dann, und er wird gefilmt, das war bei dieser Martin Bakshir Reportage, so 2003, 2004. Und er läuft da so durch und sagt immer so, this and this, I take this, oh, this is nice. Und dann siehst du einfach so einen riesigen, so eine 10 Meter hohe Statue. Und er so, I take this. Und dann gibt er einfach an dem Tag so 12 Millionen aus oder so. Du stehst daneben und der Typ reibt sich die ganze Zeit die Hände, weil er denkt so, ich kann gleich zumachen, ich fahre jetzt in Urlaub. So ist P. Diddy wahrscheinlich früher durch den Orient-Store gelaufen.
Wahrscheinlich. So, ich weiß jetzt, was Kaution ist. Also ich habe es bei ChatGPT. Endlich, hey, das ist das Tolle an ChatGPT. Du musst es nicht googeln und 1 Million Sachen suchen und durchforsten, welche Quelle, weil du kriegst halt einfach die Info.
Okay.
Folgendes. Also Kaution im Strafrecht. Es gibt verschiedene Versionen. Die eine Version ist, die Kaution bezieht sich auf eine Geldzahlung, die hinterlegst du, und kannst dafür auf freien Fuß bleiben. Das ist, wenn du angeklagt bist und sowas wie Untersuchungshaft kommen solltest, kannst du sagen, hey, ich hinterlege, je nach Strafverhalt, die dir vorgeworfen wird, 1 Million. Der Angeklagte oder seine Familie zahlt die volle Kautionssumme an das Gericht. Wenn der Angeklagte alle Gerichtsauflagen erfüllt, bekommt er das Geld zurück. Also das Gericht sagt, hey, du darfst die Stadt nicht verlassen, zum Beispiel. Oder du darfst das und das nicht machen. Wenn die Kaution zu hoch ist, um sie direkt zu zahlen, kann man sich an einen Kautionsbürgerservice, und das ist jetzt das, was du erzählt hast, von dem Hunter, wenden. Diese zahlt die Kaution, und das macht er zum Beispiel, gegen eine nicht erstattbare Gebühr auf 10-15%. Also du leihst dir so gesehen bei ihm das Geld. Okay?
Okay.
Und der Angeklagte bleibt auf freien Fuß. Falls er nicht vor Gericht erscheint, verliert der Bondsman sein Geld und verfolgt den Angeklagten. Also du bist so gesehen der Verleiher vom Cash. Ich gehe zu dir und sag, hey Basti, das Gericht will 10.000 Kaution, ich habe das Geld nicht. Dann sagst du, hey, ich leihe dir das, aber ich will 11.000. Dann sage ich, okay, dann gibst du mir die 11.000, wir gehen vor Gericht und dann erscheine ich einfach nicht zum Gerichtstermin und dann musst du mich fangen.
Wie albern das ist. Total albern. Ich renne da hinter dir her so, ey, du hast doch noch meine Kohle. Und du so, nee, stimmt gar nicht. Und dann versteckst du dich so hinterm Transformatorkasten. Ja. Und dann komme ich so mit so einem Pfefferspray und sprühe auf dich.
Das weißt ist
so
allein, krass.
Das ist in Deutschland, das wäre ja alles, die ganzen Regeln in den USA, auch das ganze, die Geschworenenregeln, da setzt du 12 Hansels hin, die entscheiden über Leben und Tod. Und die können total befangen sein, die können total, weißt du, es gab schon Jurys, da saßen dann halt ausschließlich weiße Männer, so. Und dann wurde halt der schwarze Tankstellenräuber zum Tode verurteilt. Dann kann man halt die Frage stellen, spielt da Rassismus eine Rolle? Oder saßen ausschließlich Frauen in einem Vergewaltigungscase und so. Mittlerweile achten die, glaube ich, mehr drauf, aber trotzdem allein einfach die Rechtsprechung Leuten zu überlassen, die keine Ahnung haben davon, wie Recht funktioniert und so, einfach nur irgendwelche Leute dahin zu sitzen, die sagen, ja, die Stimme des Volkes, du kommst auf dem elektrischen Stuhl. Und ich so, aber ich habe gar nichts gemacht. Doch, hast du. Ne? Natürlich, ich weiß, dass es deutlich komplizierter ist, aber das Geschworene- und Jury-Ding ist auch super strange. Und diese ganze Kautions- und Bounty-Sache ist auch strange. Also, guck also doch mal, wenn strange. Es wäre auch totaler Wahnsinn, strange. Jemanden wie PDD jetzt, also sagen wir mal, diese Vorwürfe sind massiv. Offensichtlich sind sie das ja.
Sehr massiv.
Und die Beweise sind auch massiv.
Die sind sogar allmassiver.
Allmassiv. Und das sind, guck mal, und es sind, und die sagen jetzt, okay, 50 Millionen Kaution, was ja wirklich viel Geld ist. Und der Typ sagt dann einfach mal entspannt, okay, 50 Millionen, so hier, ne, gebe ich rüber. Dann ist ja völlig klar, dass jemand, der so viel Geld hat, dass er 50 Millionen mal eben aus der Portokasse bezahlen kann, dass der sich dann schön verpissen wird. Also ich glaube, der wäre ja völlig bescheuert, wenn er sich dann zu Hause hinsetzen würde und sagen würde, in einem Jahr ist mein Prozess. Ich sag dir, wenn P. Diddy aus dem Gefängnis kommt, 2 Tage später sitzt er in so einer SpaceX-Rakete Richtung Mars.
Und aber der hat ja, aber sein Haus wurde ja im März gestürmt. Deswegen haben ja viele gesagt, hey, warum flieht er nicht? Also es war ja ganz offensichtlich, worum es geht. Und es war ja auch offensichtlich, was sie gefunden haben. Aber er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass sein Anwaltsteam, was ihn bis jetzt auch aus sehr harten Sachen rausgeboxt hat, und der hat ja oft Schweigegelder gezahlt, rausboxt. Was jetzt halt in den letzten Wochen noch vorkam, ist, dass 2 Anrufe, die er getätigt hat, gegenüber Zeugen und Leute, die ihm Vorwürfe machen, dass er denen gedroht hat. Und diese per Telefon. Und das wurde aufgezeichnet. Und deswegen hat ihn jetzt auch das FBI verhaftet. Also es ist.
Weißt du, was das wirklich lustige ist, dass der Song, den er von Sting geklaut hat, Every Breath You Take, Every Step You Take, ne? Also dass Sting mal gesagt hat, da geht es nicht um jemanden, der jemand anderen liebt, der tot ist oder so. Ne? Weil man könnte das ja so lesen und hören, dass es darum geht, beispielsweise, wie wir unsere Eltern oder sowas vermissen oder man einen geliebten Menschen vermisst, der gestorben ist, eine Freundin oder so. Bei dem Song geht es um den Stalker, der einfach eine Frau die ganze Zeit beobachtet.
Nein. Ja. Na, halt's Maul.
Kein Scheiß. Sting hat mal gesagt, das ist der Inhalt des Songs. Ist überhaupt nicht romantisch gemeint, aber die haben es halt romantisch missverstanden. Und ja.
Was ist das für Psycho-Song?
P. Diddy hat noch richtig Kohle gezahlt für seinen Stalker-Song. Ja. Ich sag dir, R. Kelly sitzt wahrscheinlich jetzt im Knast, liest die Sachen über P. Diddy und sagt, was für ein Schwein. Also ich meine, ich habe da 2 Perspektiven drauf. Natürlich ist alles, was dort passiert ist, creepy und schlimm. Alles, was so im Bereich Drogen etc., da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn es dann heißt, da sind Drogen gefunden worden oder so, weißt du? Also das sind so, das haben sie auch bei Kid Rock mal gemacht, haben sie auch Drogen gefunden und so. Und dann denkst du immer, Digga, was erwartet ihr denn? Also glaubt ihr, dass Lil Wayne zu Hause sitzt, sich seinen Kräutertee aufkocht und Muffins für die Nachbarn backt? Natürlich nicht. Das heißt aber jetzt, und nicht, dass jetzt irgendjemand das falsch versteht, dieser ganze sexuelle Rape und sexuelle Erpressungsscheiß und so ist perverser das Müll.
Hart
und dafür soll ein Mensch die Strafe kriegen, die er auch verdient. Aber dieses so, dann so, wir haben bei diesem Rockstar Drogen gefunden. Nächstes Mal so, ja klar, deswegen ist er ja ein Rockstar. Deswegen wäre ja seltsam, wenn er zu Hause 64 verschiedene UNO-Editionen hätte, um mit seinen Freunden UNO zu spielen. Es gibt viele, ich glaube in diesem ganzen Bannfeld, dieses Gangster-Rap, ich weiß nicht, P. Diddy ist kein Gangster-Rapper, aber in diesem Rap-Feld und in diesem superreichen insgesamt Entertainment-Feld gibt es wahrscheinlich so viele sexuelle Perversionen, so viele schräge Nummern. Und da muss man halt einfach immer, zum Beispiel der Rammstein-Fall in Deutschland, da kam halt nachher raus, okay, es ist alles unter Einverständnis aller Beteiligten gelaufen, dementsprechend ist es nicht strafrechtlich relevant, deswegen wird es nicht verfolgt. So. Und dann habe ich mich damals auch gefragt,
echt? Weil habe ich gar nicht mehr verfolgt. Okay.
Rammstein wird komplett, es wird nicht mehr verfolgt. Ist keine Anklage erhoben worden. Und bei Rammstein muss man dann halt auch sagen, ja, okay, da sind halt Frauen zu einem Rockkonzert gegangen und sind dann beim Sänger gelandet in der Aftershow-Party und da ist dann teilweise das passiert, was auf Aftershow-Partys mit riesigen Weltbands wahrscheinlich passiert. Trotzdem bleibt das fraglich, ob man Fantum so ausnutzen sollte. Ne? Also für einen Rockstar mit einem Fan zu schlafen, ist ja extrem einfach. Ne? Also das ist ja das Einfachste, was geht. So, da gibt es ja nun wirklich gar keinen Anlauf, sich irgendeine Mühe geben zu müssen. Aber das ist immer dieses seltsame, wir erwarten von diesen Leuten auf der einen Seite, dieses Rockstar-Leben zu führen, verurteilen sie dann aber auch dafür. Was aber bei P. Diddy jetzt wieder ein anderer Fall ist. Also wenn es da wirklich ist, dass der irgendwie heimlich Leute auf Partys gefilmt hat, ist natürlich auch clever von ihm. Ne? Also stell mal vor, du machst eine fette Party und deine ganzen Kollegen kommen, keine Ahnung, Jay-Z und alle sind da und du lädst da einfach kiloweise Koks auf den Tisch und Nutten und alles kommt und du filmst die Leute dabei, dann sind die halt natürlich erpressbar.
Ja,
und
klar. Die hast du dann richtig in der Hand.
Also der coole Familienvater, der gleichzeitig Welt, ich will jetzt nicht auf Jay-Z rumreiten, ist einer der, den ich kenne, der da wohl erwähnt wird. Was auch immer, völlig egal. Egal, wer da erwähnt ist, keiner von denen möchte mit so einem Video irgendwo auftauchen. So simpel ist
es. Ja, klar. Also, ja? Wie gesagt, ich habe ja auch gemeint, es wird ihm vorgeworfen oder man sagt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß, auf welchen Punkt du hinaus willst. Also, vor allem unsere Generation kennt das. Es wurde ja damals einfach, Rockstar hieß Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Also, das war ja das, was man gesagt hat. Das Leben eines Rockstars. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und darum geht's in ihrem Leben. Alkohol, Saufen, Drogen, Party, Frauen, Männer, keine Ahnung. Und weiterziehen auf der Tour. Ja, also ich glaube, ich war einfach nur schockiert. Ich bin ja immer wieder, weißt du, wenn ich mal ins Internet gehe, dann liest du gerade echt Hardcore-Sachen, Alter. Es ist wirklich... das Extreme ist halt in Hollywood, weißt du, es war ja diese Epstein-Geschichte, dann die Weinstein-Geschichte oder vorher die Weinstein, dann Epstein. Epstein hat sich ja erhängt. Irgendwie sind die Kameras ausgefallen in der Zeit. Der eine
der Security-Mann war, genau, der war eingeschlafen.
Ja, der eine ist eingeschlafen und der andere war einfach nicht da. Und er hat sich dann auf einem Zweistockbett irgendwie erhängt.
Ötze, muss einmal pipi, es tut mir sehr leid.
Ja, mach doch, alles gut.
Nicht weiter ruhig. Senden, nicht weiter aufzeichnen.
Okay, ich soll jetzt nicht weiter aufzeichnen. Hey, ich komm und sag mir genau, was du willst. Die Nachtigall, die Nachtigall. Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Ich bin die Nachtigall. Aha, jetzt weiß ich, wer du bist. Ah, da kommt noch jemand. Ich bin der Basti, ich würde gern die Nachtigall küssen. Nein, lass mich in Ruhe. Die Nachtigall und der Basti. Also der Basti ist wahrscheinlich kacken am Morgen. Aber nach Koim dann. Öfter mach mal, warte, jetzt haben wir wie viel? 24. Es kann nicht sein, dass der pissen ist. Der hat 23, 10 gesagt, er geht pinkeln. Jetzt ist 24, 50. Ich habe mal richtig lang gepinkelt, das waren 50 Sekunden durchgehend. Basti pinkelt im Stehen. Seine Wohnung ist jetzt auch nicht so groß. Er läuft rüber, er macht die Tür auf, Hosenladen auf, pinkelt kurz. Ja, jetzt sind es genau 2 Minuten. Nee, kann nicht sein. Er hat ein bisschen gekackt. Bisschen.
Redest du gerade weiter?
Nee, ich habe...
Hast du weiter geredet?
1,5 Minuten.
Ötze?
Habe ich noch...
Jetzt höre ich dich.
So.
Es tut mir sehr leid, es war nicht anders möglich.
Ja, nee, alles cool. Ja, keine Ahnung, Alter. Ist, weißt du, Epstein, das alles ist ein bisschen konfus, aber das sollen die dann entscheiden. Ich habe früher immer sowas voll verfolgt und mir die ganze Zeit durchgelesen. Auch, aber ich habe keine Ahnung, Alter.
Ja,
ich
aber ja, also im Moment geht in Amerika schon in der gesamten Entertainment-Branche die Scheiße hoch, ne? Und man muss natürlich sagen, Generationen wie die Rolling Stones, AC/DC, Aerosmith, Guns N' Roses, die können alle sehr, sehr, sehr dankbar sein, dass es keine Handys gab, keine Handykameras und kein Social Media. Weil ja. Ich glaube, dann würden wir heute sicherlich nicht von den illustren Altrockern oder von geil, guck mal, die sind wieder auf Tour reden, sondern würden davon reden, in welchem Knast sitzen sie denn? Weil man möchte sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, was in den 60er, 70er und 80ern auf Partys etc. in diesem Bereich vorgegangen ist und was da, also es gibt dafür keine Beweise, es gibt viele Frauen, die natürlich sagten, ne, wir waren da irgendwie als Groupies und sonst was und dann haben wir die komplette Band gebumst. Das ist ja dann immer noch im Einverständnisbereich. Zum Beispiel auf einem der Songs von, ich glaube es ist Don't Cry von, oder November Rain von Guns N' Roses, gibt es eine Szene, wo eine Frau schluchzen soll. Also so etwas erotisch, aber auch weinerlich schluchzen soll. Und das ist jetzt kein Witz, da haben die damals gesagt, Axel, du gehst jetzt hier mal mit, die hatten da immer Fans vom Tonstudio, die sich so, sagen wir mal, wahllos bedient haben. Du nimmst jetzt mal eine von denen mit und bummst die jetzt mal hier vor dem Tonstudio, während der Ton mitläuft. Und die wusste das auch und wir nehmen das dann auf.
Nein.
Und das ist auf dieser Platte drauf. Man hört halt. Diese Frau, während Axl Rose mit ihr Sex hat, schluchzen. Und das hat man Anfang der 90er, hat man gedacht, ja, das können wir durchaus mit auf die CD draufpressen. Stell dir das mal heute vor, du würdest das vorschlagen.
Ach du Scheiße, Alter.
Das wäre okay. Heute nicht mehr so richtig denkbar.
Ja, aber und das ist echt,
zu Recht also, nicht mehr denkbar.
Das ist ja creepy, Alter.
Ja.
Okay, das ist heftig.
Ja, und was jetzt hier in diesem ganzen Rap-Business, das ist ja nun wirklich nicht mein Bereich, wo ich mich auskenne, dass da, sagen wir mal, Drogen und Sex zur Marke gehören, ist ja irgendwie klar. Aber das, was dort gelaufen ist, mit Menschen erpressen etc., man will gar nicht wissen, inwiefern, guck mal, allein das Playboy-Mansion, was da wohl passiert ist in dieser Zeit. Meine Frau hat ihren Eltern als Kind erzählt, sie wäre gerne ein Playboy-Bunny. Weil sie das gesehen hatte, dass die da in so einem coolen Haus wohnen und alle spielen den ganzen Tag zusammen. Sie war irgendwie 7, 8 Jahre alt. Und dann haben ihre Eltern völlig fassungslos da gesessen und haben gesagt, nee, das ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Das sind keine Spieleabende mit Opi, sondern nachdem irgendwie eine Runde Kanaster gespielt wurde, muss man Opi, das haben sie natürlich dann nicht gesagt, aber muss man Opi noch besteigen. Ich glaube, als Playboy-Bunny im Playboy-Menschenleben, das war auch nur Prostitution mit Extra-Steps. Weißt du, aber...
Ach, Scheiße, Alter. Ja, aber heftig, dass das... dass man als Kind so einen Zugang hat und dann halt auch noch so einen Traum... heftig. Würdest du das erlauben? Dass deine Frau sich ablichten lässt für einen Playboy?
Nein, niemals.
Ja?
Nein, war die Antwort. Nein, würde ich nicht.
Ja. Nee, also ist eine ernste Frage, weil einige also machen das ja. Also,
nee.
Mir wäre das auch, nie. Auf gar keinen Fall, Alter. Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, damals im Fitnessstudio, und dann kam die zu mir und hat gemeint so, willst du erlauben, dass deine Frau... auf dem Playboy abgelichtet wird. Im Playboy abgelichtet wird. Dann habe ich zu ihr gesagt, nee. Darf ich ihren Vornamen eigentlich sagen? Wer das war?
Hä?
Ist das, oder von dem Mädel? Nee. Okay, nennen wir sie mal Julia. Okay? Dann hat sie zu mir gesagt, Özcan, würdest du es erlauben? Dann habe ich gesagt, nee, ich würde das auf gar... Ja, daran merkt man, wie kulturell... ihr Türken so kulturell hängen geblieben seid. Dann habe ich gesagt, hä, was hat das jetzt mit meiner Kultur zu tun, Alter? Ich will einfach nicht, dass meine Frau da abgelichtet wird. Was hat das jetzt mit meiner Kultur zu tun? Und neben mir hat ein Mädel trainiert, die war Italienerin. Und dann habe ich gesagt, also würden deine Eltern es dir erlauben, also die war ja schon 25, aber oder würden deine Eltern das supporten, wenn du das und das, und die hat gemeint, meine Eltern würden durchdrehen. Die würden mich aus der Familie werfen, wenn ich das machen würde. Und dann hat sie zu mir gesagt, meine Eltern meine Eltern hätten nichts dagegen und die würden das unterstützen. Da habe ich zu ihr gesagt, also ich kann dir eins versichern, du wirst nie vor dieser Entscheidung stehen, ob die dich dort ablichten oder nicht. Aber also ich finde auch, also für mich persönlich ist es so eins zu viel. Manche Leute mögen das, klar, manche machen auch FKK und etc. und
was heißt eins zu viel? Nee, also
für mich persönlich.
Ich will das die nicht. Zeit der Nacktmagazine ist ja sowieso im weitesten Sinne vorbei. Also welcher zurechnungsfähige Mensch geht jetzt noch irgendwo hin und kauft sich ein Tittenmagazin? Also alles, was du da siehst, kannst du in 50-facher Ausfertigung im Internet intensiver und spannender sehen. Aber trotzdem, wenn das dann immer so deutsche Frühstücksfernsehmoderatorinnen machen und sagen dann so, ja, mir war aber total wichtig, dass es ästhetisch ist und dass ich meinen Status als Frau betonen kann. Digga, am Ende wichst sich halt trotzdem ein 40-jähriger Truckfahrer einen auf dich. So ist es halt. Wir müssen jetzt nicht so tun, ob die Bilder jetzt auf einer Hacienda in der Toskana entstanden sind oder auf dem Klo in Hückeswagen. Am Ende ist der Ziel dieser Bilder, dass Leute sich das anschauen und einen runterholen. Das war immer so. Das ist einfach so. Das kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht der Sinn dieser Bilder
ja,
war.
Ja, weil keiner...
Der Playboy ist darüber groß geworden. Der Playboy ist darüber groß geworden in einer Zeit, in der Sexualität verrucht war.
Ja.
Also als es noch unvorstellbar war, nackte Frauen. Der erste Playboy-Bunny, soweit ich weiß, war Marilyn Monroe. Und die war zu der Zeit schon Star und da war das auch noch nicht so behaftet, aber trotzdem war eine nackte Brust zu zeigen zu dieser damaligen Zeit was ganz Besonderes.
Ja.
Und in den 70ern kam dann der Hustler und der Hustler hat sich dadurch ausgezeichnet, dass die Frauen nicht nur oben, sondern auch untenrum nackt gezeigt haben.
Und dann kam Penthouse.
Penthouse gab es, glaube ich, schon. Aber es gab auf jeden Fall dieses. Es gibt einen wunderbaren Film, die Welt, Amerika gegen Larry Flint, über den Hustler-Gründer, der ein totaler Anarcho war. Also wirklich super geiler Typ, irgendwie völlig irre. Und hat halt wahnsinnig viele Gerichtsprozesse geführt und so. Und der ist super reich darüber geworden, dass er gesagt hat: Okay, wir zeigen jetzt Frauen ganz nackt in unseren Magazinen. Das mag man gut oder schlecht finden, steht gar nicht zur Diskussion, aber dieses Getue, das heute noch vorherrscht, zum Beispiel beim Playboy, dann zu sagen, ja, und ich habe das gemacht, weil das immer mein Traum war. Ja, nein,
klar,
nein, Ilona, das war nicht immer dein Traum. Du hast da 60, 70, 80.000 Euro für bekommen, wenn du Glück hast und jetzt holt sich halt einer einen auf dein Bild runter. So ist es jetzt. Also ist ja auch nicht schlimm, tut ja auch keinem weh, aber dieses Getue finde ich so verlogen.
Ja, weißt du? Also ich finde es auch. Also wenn man dann sagt, ich habe das für mich getan, da denke ich, nee, Alter, du hast es nicht für dich getan. Das ist halt einfach, klar, man sagt dann halt, für mich war das ein Ziel, was ich erreichen wollte. Ich wollte so in Shape sein und so gut aussehen, dass ich da reinkomme. Aber letztendlich führt das auf das eine hinaus. Und ich finde das auch immer verlogen, wenn man dann sagt, nee. Und keiner, ich habe noch nie ein Playboy-Bild gesehen, Alter, wo jemand dran vorbeiläuft und sagt, ach, das ist ein tolles Bild. Der Fotograf, super. Der Lichteinfall, mega. Weißt du? Also nee, es geht ja nicht um das Bild,
Kunst.
Um die Kunst, sondern es geht um die nackte Haut.
Genau.
Und dass man da
und am Ende um den Sensationseffekt zu wissen, wie sieht diese Moderatorin, diese Sängerin oder wer auch immer jetzt nackt aus. Eine klassische Wix-Fantasie für Leute. Ist ja auch okay. Also ist ja in Ordnung. Aber dann ehrlich, das ist ein bisschen wie Dschungelcamp. Weißt du, wenn Leute mir sagen, ja, ich bin jetzt im Dschungelcamp, um meine Grenzen auszutesten. Nein, Bruder, du bist im Dschungelcamp, weil du ein paar ganz miese berufliche Entscheidungen getroffen hast, dich keiner mehr bucht, du irgendein Abbruchhaus in Brandenburg gekauft hast, dich verspekuliert hast und jetzt 100.000 Schulden hast und die jetzt sehr schnell loswerden musst. Und dann ist mir lieber, jemand ist ehrlich. Zum Beispiel gab es mal diesen Torwart Eike Immel, der hat gesagt, Alter, ich war irgendwie spielsüchtig, ich habe getrunken und ich habe halt einfach richtig Schulden, ich muss das hier machen, fertig.
Ja. Oder du nimmst das Geld mit oder du hast keine Schulden, aber denkst dir, es läuft gerade nicht gut das ist mein Hauptgeschäft, so Reality oder sonst irgendwas. Ich gehe da jetzt rein, ich nehme das Geld mit und im besten Fall gewinne ich auch noch. Und jetzt gab's ja diese Legends auf Dschungel.
Legends, ja. Legends.
Die Dschungel-Legenden, ja, also dann hast du 100.000 Euro gewonnen. Georgina Fleur hat gewonnen jetzt. Aber Digga, ich habe das angeguckt, die hat's echt verdient, Mann. Basti, Bratwurst und Baklava international ist ein Scheiß dagegen, was die am Ende gefressen hat, Alter. Ich sag ganz ehrlich, gefressen. Die war mit Kaderlot im Finale und die hatten beide jetzt so Kreidetafeln und mussten jetzt draufschreiben, ohne dass der andere sieht, da wird das Gericht wird vorgebracht und dann sagt man, wie viel würdest du essen, wie viel würdest du essen. Der, der mehr aufschreibt, der muss dann essen. Und wenn du es aber nicht schaffst, kriegt der andere einen Stern. Wenn du es schaffst, kriegst du einen Stern. Also wenn du dann zu niedrig gambelst, weißt du, du schreibst 3 und sie schreibt 5, machst du 4 Mal, hast halt abgekackt. Und deswegen versucht ja jeder hoch zu pokern dort. Alter, die hat Mäuseschwänze gegessen oder Rattenschwänze, dann Ipala-Augen, dann hat die Hähnchen-Innereien, 12 Stück, Digga, 12 Schalen Hähnchen-Innereien. Ich habe das gesehen, mir ist so schlecht geworden, weil die hat reingebissen und es lief einfach ihr ganzes Gesicht runter, Digga. Und die hat 12 Stück davon gegessen.
Für mich eine Legende, Digga.
Für mich, eine Legende. Ich schwör's dir, Legende. Ich war vom Fernsehen und ich war so, auf jeden Fall hast du 100.000 Euro verdient, nachdem du das gegessen hast alles. Alter, das war geisteskrank.
Du hast da angerufen bei RTL und hast noch 500 Euro nachgelegt. Hast gesagt, ich spende ja, noch 500 Euro, wenn die noch ein Auge isst. Ja, aber weißt du, jetzt
ich
nicht
weiß,
gegen die nette
meinst.
Frau Fleur und
weiß,
auch nicht gegen Kaderlot. Aber es gab so einen Dialog, ich habe die Show nicht gesehen, aber ich habe einen Social Media Snippet gesehen, wo sich Winfried Glatzeder, der immerhin sehr bekannte 70er und 80er Jahre Schauspieler der DDR, also wirklich damals sowas wie der George Clooney der DDR, aber heute halt völlig in Vergessenheit geraten, und Kaderlot darüber unterhalten, dass sie ja die einzigen echten Legenden hier sind. Und dann denkst du so, was das für ein Selbstverständnis erstmal sein muss, zu glauben, dass man erstens, dass diese Show den ernsthaften Titel Legenden trägt, also weißt, Anthony Hopkins ist eine Legende. Keine Ahnung. Audrey Hepburn ist eine Legende. So, oder was weiß ich. Ne? Martin Luther King ist eine Legende. Aber Kaderlot ist in keiner Welt, also bis ins nächste Sonnensystem, keine Legende von gar nichts.
Ja, weil in Reality. Einfach, in
ja, auch,
Reality
nicht im
halt.
Auch nicht im Reality. Allein im Reality. Ich finde schon den Begriff. Ich finde, Reality ist der lustigste Begriff, der hier erfunden wurde, weil es beschreibt etwas, das ja gar nicht, also es ist ja nicht Reality, sondern es ist genau das Gegenteil von Reality. Es ist alles, aber nicht Reality.
Aber es ist ja ihre Reality. Also
den ihre Reality, ja. wenn du mal das Beste sehen willst, was Kaderlot je gemacht hat, dafür ist sie für mich eine Legende. Es gab vor vielen Jahren mal, das ist kein Witz, ein YouTube-Format namens Loteratur. Mit L-O-T-H, Literatur, aber in L-O-T-H geschrieben. Kalkofer hat das mal verarscht. Da hat sich Kaderlot mit einem Literaturwissenschaftler getroffen und Bücher besprochen. Allein schon der Gedanke ist absurd, weil irgendjemand, der wirklich Kaderlot geil findet, ob der jetzt Krieg und Frieden oder im Westen nichts Neues besprochen haben möchte, weiß ich nicht. Aber das Allerbeste war, dass Kaderlot die Bücher gar nicht gelesen hat. Er hat die Bücher gar nicht gelesen. Da sitzen die da und der Typ sagt so, ja, das ist eine ziemlich existenzielle Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Und Lot sagt dann so, ja, was passiert denn auf den ersten paar Seiten? Nicht gelesen. Das ist einfach so doof. Und das lief wirklich, ich glaube, das lief sogar im Fernsehen, Literatur, wo du so denkst, Alter, wollt ihr mich verarschen, Digga? Aber ich guck mir doch keine Show an, wo Kaderlot über Bücher redet. Das ist ja
ist
völlig
doch,
abstrus.
Also ich find's aber lustig. Also ich finde das Konzept finde ich lustig. Literaturprofessor und jemand, der damit gar keine Berührungspunkte hat.
Ja, aber es ging nicht darum, dass er ihr erklärt. Es ging darum, dass die beiden sich über das Buch auseinandersetzen. Und es wurde immer erst nach ein paar Minuten klar, dass sie das Buch gar nicht kennt. Also
ja,
sie hatte Zeit
ja
gehabt, das Buch
klar,
zu lesen.
Oder?
Keine Ahnung, aber wer soll das denn einschalten? Wer soll denn einschalten?
Ich
gucke jetzt so einen operierten Ulla dabei zu, wie sie über Bücher redet, die sie gar nicht gelesen hat. Das ist ja völlig abstrus. Finde ich als Konzept trotzdem immer noch gut. Aber diese Reality-Star-Scheiße, es ist...
Ja, ey... Basti, man muss das nicht schönreden. Guck mal, Reality, wenn man keinen Zugang dazu hat oder das für einen nicht unterhaltsam ist, ist doch vollkommen in Ordnung. Also, verstehst du, es ist wie wenn ich dich jetzt versuche zu überreden, Fußball zu gucken. Die einen lieben es, für die einen ist es Religion und ihre Bettwäsche, da steht, keine Ahnung, die haben Schalke-Bettwäsche, haben Schalke-Trikots zu Hause hängen, ihr Schalke-Kaffee-Tasse und sagen, ja, das ist mein Leben. Es ist mein Leben, weißt du? Also als Außenstehender sagst du halt auch, oh wow, okay, wie dein Leben. Also, du unterstützt den Verein, aber für uns ist es fremd. Für den Menschen ist es yeah. Für die einen ist diese Form der Unterhaltung, ich will es nicht schönreden. Es ist trashig, natürlich ist es trashig und es wissen aber auch alle, die das machen. Also ich glaube,
weiß ich nicht, ob das alle wissen. Ich glaube, dass es durchaus so Zwischenwelten gibt, wo Leute das nicht begreifen, was sie da tun.
Ich glaube, dass das gibt. Ich glaube schon, dass es denen bewusst ist. Es ist ja auch, Basti, du kennst das Fernsehen. Oft ist, vieles ist auch, es geht um Sendezeit. Du willst auffallen, du weißt, je skurriler du dich verhältst, desto mehr Sendezeit bekommst du. Wenn du mal überlegst, Dschungelcamp, die sind da 2 Wochen. Du siehst dann jeden Abend 2 Stunden vom gesamten Tagesablauf. Wenn du da einfach nur rumsitzt und nichts sagst, und nichts machst.
Dann sieht man dich nicht. Ich weiß noch, Tanja Schubert von Samstagnacht, die wurde, glaube ich, in 2 Wochen einmal eingeblendet, wie sie sich irgendwie einen Kaffee kocht. Das war's.
Ja, genau, weil du halt nicht lieferst. Aber dann hast du auf einmal jemanden, der dann reinkommt und sagt, oh, ich glaube, mich hat ein Skorpion gestochen. Weißt du, das war die Sarah, die jetzt bei dieser Staffel dabei war.
Sarah Knappig.
Genau. Aber ich glaube, mich hat ein Skorpion gestochen. Und dann kam der Arzt und dann war es irgendwie eine Hornisse und hat sie gemeint, ja, die Hornisse, also es ist 10-mal schlimmer, die Hornissen hier. Weißt du, woher soll der Arzt vor Ort wissen, der aus Südafrika ist, dass diese Hornisse 10-mal schlimmer ist als die Hornisse in Deutschland, weil er kennt die Hornisse in Deutschland nicht. Weißt du, ist halt einfach ein Arzt. Aber sie übertreibt halt und muss das natürlich, hat ihr Coldpack in der Hand und wollte da halt einfach Sendezeit. Und das wissen die auch. Die sind auch immer drüber.
Und sie hat ihre
drüber.
Sendezeit auch bekommen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde mir das ja mal so gern wünschen. So,
wir beide?
Nee, ja, du, ich, so Kampf der Comedy-Stars. Dass wir nach Thailand, dass wir nach Thailand fliegen, wirklich irgendwie alle Comedians und dann dort 10 Tage verweilen. Ich glaube, da gäbe es Mord und Totschlag, Alter.
Das ist eine sehr gute Idee, das können wir auf jeden Fall machen. Und dann redest du über Bücher, die du nie gelesen hast.
Ja, natürlich, das ist doch mega. Ich habe sowieso, ich habe alle Bücher nicht gelesen, die ich
genau,
lesen
alle
sollte.
Bücher. Welche Bücher hast du gelesen? Alle nicht.
Ich habe alle
Bücher nicht gelesen. Also die, ja, ich glaube, was das Problem ist, besonders bei Leuten, die keine so richtige Berührung mit dieser Reality, es gibt natürlich geschöpfte Reality-Welt wie Calvin Kleinen oder sowas, die existieren nur deswegen. Sonst würde es den gar nicht geben. Der ist in so einem Eimer aus Reality-Goo ist der erzeugt worden. Da haben die so Elektroschocks in so einen Eimer aus Reality-Goo und dann ist der so rausgestiegen in so einer Unterhose. Aber es gibt ja auch Leute, die mal ernsthafte Schauspieler waren oder ernsthafte Sänger oder was weiß ich auch immer. Und was man nie vergessen darf, wenn man einmal, das ist so ein bisschen wie wenn du einmal Heroin probiert hast, du kommst davon nicht mehr weg. Wenn du einmal Reality gemacht hast, also im Dschungelcamp warst, bist du immer der Dschungelstar. Mhm. Du bist immer der Dschungelstar, der Dschungelstar. Wobei ja Dschungelstar einfach ein, mir fällt gerade der Begriff dafür nicht ein, ein in sich widersprechender Begriff ist. Also keiner, der da ist, ist ein Star, aber trotzdem bekannt. Und deswegen, ich habe alles, was in so eine Richtung ging, zum Glück habe ich solche Dinge auch nicht wirklich angeboten bekommen, aber ich habe auch mal geboten bekommen, sowas zu kommentieren und so. Und ich habe immer alles konsequent abgelehnt, weil ich da einfach nichts mit zu tun haben möchte. So wie ich nicht zum Beispiel mit der Bild-Zeitung spreche. Nie. Ich spreche nicht mit der Bild-Zeitung.
Also, wir müssen ja aber wirklich differenzieren, weil als das Dschungelcamp das erste Mal ausgestrahlt worden ist, das war ja, glaube ich, 2004, 20 Jahre, ja, warst du ein Star, wenn du da drin warst. Wenn du damals im Big Brother warst, im Big Brother Haus, du warst ein Star. Dich hat ganz Deutschland, jeder hat dich gekannt, Alter.
Ja, aber beim Dschungelcamp hatte es, glaube ich, schon. Ich würde das Dschungelcamp übrigens sofort moderieren, ne? Wenn die mich anrufen, ich fände das total lustig. Ich würde mich da nur nie reinsetzen.
Ja.
Und das ich weiß nicht, ob das Dschungelcamp nicht immer so trotzdem so eine Anhaftung hatte von jetzt ist eigentlich vorbei mit dir. Bei Big Brother warst du wirklich am Anfang Star. Also Jürgen und Zlatko und John und so. Das war in unserer Generation, jeder kannte die. Jeder.
Aber ich glaube halt, The Rise and Fall ist halt das Schlimmste, was dir in dieser Zeit passieren kann. Weil du erreichst ja innerhalb kürzester Zeit so viel Fame. Und danach, wenn diese Sendung vorbei ist, bist du einfach ein Niemand mehr. Oder du nimmst noch ein bisschen mit und Danach hast
ich glaube, da sind Slatko und Jürgen wahrscheinlich das beste Beispiel für, wie unterschiedlich das verlaufen kann. Ne? Also Jürgen Milski ist ja aus welchem Grund auch immer bis heute in den Medien eine Figur, hat bei Neuen Live moderiert, Schlagersänger auf Mallorca, Onkel Jürgen, ne? Also der hat es geschafft, dass, für die, die ihn ganz gar nicht kennen, es gab so ein ganz ikonisches Pärchen beim ersten Big Brother, Slatko Triptovic oder so und Jürgen Milski. Die waren dort Freunde, die haben nach dem Dings sogar einen Song aufgenommen. Ich vermisse dich wie die Hölle, du fehlst mir hier total. Das war Platz 1 in Deutschland für mehrere Wochen zu der Zeit. Und das war die Zeit, als CDs noch verkauft wurden. Das heißt, Leute sind bewusst in den Laden gegangen und haben sich eine CD von Jürgen Milski und Slatko gekauft. Ja. Slatko war ein, nennen wir es mal, mental schwach ausgestatteter, intellektuell etwas schwach ausgestatteter Mann aus Süddeutschland, der, glaube ich, als Kfz-Mechaniker gearbeitet hat und zu der damaligen Zeit der erste Meme-Lieferant in Deutschland war. Der hat halt so Sachen gesagt wie Shakespeare, er dachte, Shakespeare wäre ein Getränk, weil da Bier drin vorkommt und so. Also er war wirklich, er hat wahnsinnig dusselige Sachen gesagt, aber das war zu der damaligen Zeit was ganz Neues, weil man Menschen ja nie so unverstellt gesehen hat. Fernsehen war ja immer, du machst den Fernseher an, und du siehst Peter Alexander, aber du siehst nicht den echten Peter Alexander, sondern du siehst Peter Alexander, die Bühnenperson. Du siehst, was weiß ich, Hans Rosenthal, du siehst Thomas Gottschalk, aber Thomas Gottschalk war nie der echte Thomas Gottschalk, der sich morgens beim Scheißen irgendwie noch einen Kaffee trinkt, sondern er war die Showperson. Man hat nie normale Menschen normale Dinge im Fernsehen machen sehen. Und Big Brother war deswegen so ein Erfolg, weil man auf einmal gesagt hat, ey, die duschen ja im Fernsehen, oh mein Gott.
Ja,
ey, die schlafen ja im Fernsehen. Es hatte noch nie einer im Fernsehen geschlafen. Völlig absurd, aber das war eine Revolution.
Das war eine Revolution.
Und worauf ich kurz hinaus will, diese beiden Figuren, Slatko war danach ungefähr ein Jahr lang noch ein richtiger Star. Der hat sich für ein ESC beworben, hat dann, das war glaube ich der Absturz, weil er ausgebuht wurde irgendwo beim Vorentscheid, hat er dann gesagt, Dankeschön, ihr Fotzköppe, und ist von der Bühne runtergegangen. Und dann endete das auch. Und dann ist der, glaube ich, in Psychotherapie gegangen und war viele Jahre weg, weil dieser riesige Sturm an Bekanntheit, guck mal, das sind ja Normalos gewesen, völlig normale Leute, die nichts mit Medien zu tun hatten, die sind in dieses Big Brother Haus gegangen, waren 100 Tage da, kommen da raus und jeder kennt sie. Jeder. In Deutschland.
Ja, aber was
jeder.
Glaubst du, war der das, deswegen meine ich ja, the rise and fall, ich glaube, das ist für einen extrem schlimm. Weil du bist auf einmal, du wirst hofiert, alle sind nett zu dir, ja natürlich, jeder spricht dich an auf der Straße. Und dann hast du ein bisschen Geld verdient, also es ist jetzt nicht so, dass sie das gemacht haben und dann Multimillionäre waren und gesagt haben, okay, jetzt habe ich ausgesorgt. Sondern die haben dann hier nochmal einen kleinen Auftritt gehabt, da, dann kam hier mal 2000 Euro, da 3000 Euro. Aber du hast halt auch natürlich über deine Verhältnisse gelebt.
Natürlich.
Weil, und Hotel hier und Chauffeur und Party, natürlich, mach, hol. Wir gehen nochmal saufen. Ein Abend kostet dich dann halt kurz mal 1000 Euro, weil du 10 Flaschen aufmachst. Und dann hast du es finanziell nicht mehr in der Hand. Und auf einmal bucht dich keiner mehr. Und dann kommt auf einmal die neue Staffel. Auf einmal ist jemand anders bekannt. Oder es steht im Fokus. Und dich vergisst man. Und das stelle ich mir sehr, 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 sehr schlimm vor, Basti. Ich glaube, jetzt auch mal von der einen Seite her hinweg, weißt du auch, diese Leute, wie die auch dargestellt werden, du hast ja vorhin auch gemeint, er hat gedacht, Shakespeare ist ein Getränk. In seiner Welt hat er das aber nicht gebraucht. Weißt du? In seiner Welt, ich finde es auch immer, wenn man sagt, ja, er ist jetzt nicht sehr intellektuell, er wollte auch nie intellektuell sein. Er hatte vielleicht nie den Zugang, hatte nie den Freundeskreis, hatte auch keinen Bock drauf. In seiner Welt, er ist morgens aufgestanden, ist in die Kfz-Werkstatt, alle so, ey Slatko, was geht? Ja, nix. Mittagspause, zusammensitzen, cool, abends mit den Jungs noch ein Bier trinken, grillen gehen mit der Family. Verstehst du, es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ja, ich lese jetzt noch Shakespeare. Und was passiert denn noch in diesem Buch? Und dieser Schriftsteller hat das. Die hatten nie den Zugang, Bruder, aber die haben es auch nie gebraucht. Und ich glaube, diese Menschen werden ja dann oft so dargestellt, weißt du, dann steckt man die in diesen Formaten, dann kommt auf einmal ein Quiz, dann wird eine Frage gestellt und die können die halt in dem Moment nicht beantworten und dann sind sie dumm, weißt du, dann guckt man das an als Betrachter und sagt immer, ah, die Deppen, die haben doch keine Ahnung, aber das finde ich auch nicht richtig, ehrlich gesagt.
Nein, natürlich nicht. Und es geht auch jetzt nicht darum, sich über jemanden wie Zlatko zu erheben. Du hast ja völlig recht. Der hat das in seiner Welt nicht gebraucht und muss er auch nicht. Aber natürlich, wenn du dich in das Brennglas der Öffentlichkeit stellst, vor Millionen von Menschen. Und das war an Big Brother 1, glaube ich, das Verwerfliche, dass die das... Ich glaube, selbst die Produktionsfirma selbst hat nicht damit gerechnet, dass das so ein unglaublicher Erfolg wird.
Ja, das stimmt.
Und dass so viele Menschen das sehen würden. Und dann musst du dir vorstellen, dann kommt der Kfz-Mechaniker, den vorher selbst die Nachbarn kaum erkannt haben, und geht über die Straße und jeder weiß, wer er ist. Und dann musst du halt veranlagt sein, wie vielleicht Jürgen Milski, der dann so in so einer kölschen Art gesagt hat, ja, ich bin der Onkel Jürgen. Und das seit 20 Jahren tut und das funktioniert für ihn. Der hat ja offensichtlich, kommt der ja mit dem Fame, wie immer man den auch wertet, klar.
Ja.
Und Zlatko kam da halt gar nicht drauf klar.
Ja,
und
stimmt.
Ich glaube, dass besonders die ersten Reality-Stars heute, wenn jemand ins Dschungelcamp geht oder in irgendein Reality-Format, dann weiß er ja ganz genau, ich setze mich dem Blick der Öffentlichkeit aus. Damals wusste man das nicht und deswegen war es umso schwieriger für die, die da teilgenommen haben. Heute habe ich das Gefühl, bei diesem ganzen Kack wie Promi-Haus oder Trennung oder Sunshine-Haus oder wie immer das heißt, Sommerhaus, dass die vorher schon besprechen, ey, du machst mir hier richtig den Psycho und drehst mal richtig ab und erzählst mir hier mal richtig ein und dann streiten wir uns über irgendeine Scheiße, weil ja, dann klar. Kriegen wir Sendezeit.
Ja, das stimmt.
Und das war damals halt wirklich nicht, das hat ein Zlatko hat nichts mit böser Absicht getan.
Das
und
nicht.
Das man sieht ja auch, ich finde, aber das sieht man in allen Branchen, also ich meine, Daniel Kübelböck ist ein gutes Beispiel dafür, wie man der eigentlich an einem harmlosen Casting-Format teilgenommen hat, dann aber auch so hochgejazzt wurde in kurzer Zeit, dass so eine Bekanntheit erlangt hat als Paradiesvogel und der dann aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, mit dem Fame und auch mit dem, wie er dort dargestellt wurde und auch mit dem Leben, das daraus dann resultiert ist, nicht zurechtkam.
Ja, ist auch eine, Basti, seien wir doch mal ehrlich, Bro, stell dir mal, guck mal, du bist Comedian, wir sind Comedians, wir gehen auf die Bühne, wir machen unsere Faxen und du kennst es selber. Manchmal wird man auf der Straße angesprochen. Man ist so, hey, mach mal den Witz oder hey, erzähl doch mal so. Weil die, klar, du bist Bastian Bielendorf auf der Bühne, auch im Podcast. Das bist ja du selbst. Aber du bietest nicht so viel Angriffsfläche durch deine Kunst. Aber wenn du durch so ein Format bekannt geworden bist, natürlich zeigst du auch eine gewisse Nähe oder du sagst, hey, ich bin einer von euch, so wie Jürgen Milski damals, dass, hey, ich bin Onkel Jürgen, so wie du es so schön gesagt hast. Dass manche das auch übertreiben oder dass du im Fernsehen so dumm dargestellt wirst und dann verarschen dich Leute auf der Straße. Überleg mal, Daniel Kübelböck war natürlich ein Paradiesvogel, aber ich glaube, er war kein schlechter Mensch. Guck mal, ich habe Kader Loth und ihren Mann Easy, die habe ich damals im Savoy Hotel kennengelernt. Also eins kann ich dir sagen, extrem höfliche und nette Menschen. Wirklich, aber jetzt wirklich, Basti, extrem nett und höflich und hey, wie geht's, oh, das freut mich und ah, wir haben mal das von dir gesehen und so total zurückhaltend, überhaupt nicht so, ich bin ein Star, weißt du, sondern total zurückhaltend. Auch diese ganze DSDS-Geschichte, der Einzige, der es von allen geschafft hat, wirklich geschafft, ist Pietro Lombardi.
Und Alexander Klavs doch auch.
Ja, aber also nee, Alexander Klavs, wie viele Alben hat er danach noch produziert?
Ja, nicht Musik? Als Musiker, ja, aber
ja,
ich finde,
Musical-Darsteller geworden.
Er ist immer noch, ja, also ich finde, Alexander Klavs schon, hat schon, er ist wahrscheinlich der Einzige. Und Pietro Lombardi ist natürlich der größte Scherz daran, so dass jemand mit diesen sehr begrenzten musikalischen Fähigkeiten dann
aber
doch
nee,
der...
Aber nee, stopp. Also hey, also er kann singen. Pietro kann singen. Ist Pietro natürlich kann. Die Musik, die er jetzt macht, ist natürlich poppig und allem drum und dran, aber sein Casting damals, ich glaube 2011 hat er gewonnen.
Mit dem Keyboard.
Genau, mit dem Keyboard, ja. Aber da war der auch, Bro, der war 18, Alter. Der war 18, ist dahin mit seinem Keyboard und der so, hey, ich bin Pietro. Und der wurde auch voll oft, wurde der abgewiesen. Der hat sich ja 4-5 Mal beworben. Und dann gehst du dahin als Karlsruher Typ mit deinem Cappy, mit deinem Keyboard, singst dort und und er hat gekämpft. Natürlich, die Musik ist immer Geschmackssache, Bruder. Aber trotzdem sage ich Respekt, weil diese Branche ist eine harte Branche. Du weißt es. Und er ist halt noch bekannt. Alexander Klavs, wenn du durch die Stadt gehst und sagst, kennt ihr Alexander Klavs, wird es weniger geben, wie wenn du sagst, kennt ihr Pietro Lombardi? Ist der Einzige, der es wirklich geschafft hat.
Die Frage ist natürlich immer, inwieweit Bekanntheit gleich Erfolg ist, ne? Also Bekanntheit und Erfolg sind zwei Dinge, die nicht hoch korrelieren. Du kannst extrem bekannt sein und trotzdem erfolglos. Du kannst extrem erfolgreich sein und trotzdem unbekannt. Beides ist möglich. Ne?
Ja, das stimmt.
Und ehrlich gesagt beneide ich eher, also wenn ich jetzt, ich kenne ein paar Millionäre, habe sogar mal einen Milliardär getroffen, ich beneide die Leute, die im Stillen reich sind zum Beispiel oder erfolgreich. Also zum Beispiel so P. Diddy-mäßig, diesen Lifestyle, den du da fährst und alle wissen, du bist so reich und du hast dieses ganze Geld und alle wollen was von dir. Ist doch viel geiler, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich würde morgen die Norddeutsche Klassenlotterie anrufen. Kai Pflaume würde hier kommen mit seinem Postleitzahl-Lotterie-Scheiß oder so.
Tschüss.
Und ich würde 50 Millionen gewinnen.
Boah.
Ich würde das exakt niemandem erzählen. Und dann gibt's halt, in den USA ist es ja auch immer so, dass den Leuten gesagt wird, hast du Bock, dass wir dich mit einem riesen Check in die Zeitung packen oder halt nicht. Chico. In Deutschland haben wir Chico, diesen Dödel, der irgendwie 10 Millionen, 15 Millionen gewonnen hat. Der ist dann für die klügste Idee hielt, sich erstmal 700.000 Euro Sportwagen zu fahren und sich bei Stern TV hinzusetzen, um allen zu erzählen, wie reich er jetzt ist. Und dann denkst du so, das ist das Dümmste, was du nur tun kannst. Weil erstens, es erzeugt Neid. Zweitens, die Leute wollen dann Geld von dir. Drittens, was hast du dafür getan? Nichts, du hast einen Lottoschein ausgefüllt. Genieß doch einfach dein Leben, aber im Stillen.
Ja.
Und das wäre, also ich würde, jeder, der sich jemals mit einem großen Check in der Zeitung hat ablichten lassen, war ein Idiot. Weil es einfach dumm ist. Es ist einfach dumm. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, wenn Leute zum Beispiel so einen hohen Lottogewinn haben und das trifft dann den Busfahrer aus Illinois oder so, dass der auch keine Ahnung davon hat, wie man damit umgehen soll.
Natürlich, Mann. Ey.
Als mein erstes Buch erfolgreich, als Wer wird Millionär, weiß ich noch genau. Guck mal, Wer wird Millionär war im Fernsehen und dann kam das mit dem Buch, Buchvertrag und so und dann fragte mich halt ein Verlag, ich hatte noch nie mit einem Verlag gesprochen und so. Und Wer wird Millionär war vor einer Woche gelaufen, mich erkannten immer noch alle Leute auf der Straße, weil als ich bei Wer wird Millionär war, 2010, da war Wer wird Millionär wirklich, 6, 7, 8 Millionen Leute haben es geguckt. Das heißt, ich konnte nicht mehr in den Supermarkt gehen für ungefähr 3 Wochen. Dann war ich wieder vergessen. Aber für diese 3 Wochen war es richtig strange. Mhm. Egal, wo ich hin bin. Ich weiß nicht, ich habe damals zu meiner Frau gesagt, ey, ich gucke jetzt mal, wie lange es dauert, bis mich der Erste erkennt. So, weil ich hatte keine Ahnung davon. Ne? Am Abend vorher war die Show gelaufen. Ich mache die Tür auf. Ist kein Witz. Ich mache meine Haustür auf. Auf der anderen Straßenseite steigt einer aus dem Auto aus, guckt mich an und sagt, ach, der Basti. Ich so, ach du Scheiße. Da wurde mir erstmal klar, was plötzliche Bekanntheit heißt.
Ja.
Und dann, mir war
krass,
aber auch klar,
war das bei dir echt so? Das wusste ich gar nicht. Das hast du mir nie erzählt.
Das war für 3, 4 Wochen. Ich habe zu der Zeit in Osnabrück studiert. Es gab nicht ein einziges Gespräch, nicht einen einzigen Ort, wo ich hingegangen bin, wo ich nicht darauf angesprochen wurde.
Hast du dann nicht weggeflext, Alter?
Ich habe sie alle weggeflext.
Der Typ, der im Auto, ey, Basti, und du so, gleich, oder?
Ja, natürlich. Nein, aber ich musste mit diesen Situationen dann und dem Buch auch erstmal umgehen. Ich weiß noch, dass ich glaube, ich war bei Frank Plassberg in der Talkshow. Nee, okay, da war mein Buch schon erschienen. Aber ich weiß nur, als mein erstes Buch auf einmal erfolgreich wurde, war ich bei Frank Plassberg in der Talkshow. Und der war total nett zu mir. Und dann hieß es auch so, ja, aber willst du jetzt nicht noch ein Buch schreiben, brauchst du nicht einen Verlag, bla bla. Und dann habe ich damals Frank Plassberg persönlich gefragt, ich habe gesagt, hören Sie zu, ich habe nichts, keine Ahnung von Medien, ich habe den ganzen Quatsch hier noch nie gemacht und der mochte mich, glaube ich, er fand mich ganz nett oder so. Mhm. Und dann hat er mir echt ein paar Nummern von Agenten, Managements und so gegeben und hat gesagt, ruf da mal an, unterhalte dich mal mit den Leuten. So, vielleicht können die dir helfen, so für die Zukunft. Und ich hätte gar nicht gewusst, was ich tun soll. So, Alter, ich war einfach nur irgendjemand von der Straße, der ein Buch geschrieben hat. Ich hab
dann rufst du so an. Dann rufst du an. Ja, hier ist Puff Daddy.
Genau.
Du sagst, I heard you make some parties, man. Jetzt, aber krass. Warte mal jetzt ganz kurz. Und durch Frank Plassberg hast du überhaupt die Inspiration dazu oder den Anstoß bekommen, dass du dich an ein Management wendest, oder wie?
Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Also Literaturagent, der mir mein erstes Buch dann verhandelt hat, das habe ich, glaube ich, selber gegoogelt.
Mhm.
Also wirklich gegoogelt so, was ist ein Literaturagent? Weil mir hatten Verlage Angebote geschickt und ich konnte überhaupt nicht beurteilen, ist das gut oder schlecht? Woher soll ich das denn wissen? Ja. Ich war Psychologiestudent, ich habe keine Ahnung. Und dann, als das Buch so ein großer Erfolg wurde, habe ich gedacht, ja, Literaturagent ist ja schön und gut, aber ich brauche jetzt irgendjemanden, der mir sagt, was ich denn jetzt als nächstes tun soll. Ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Ich werde ständig in Talkshows eingeladen. Zu der Zeit wurde ich wirklich jede zwei Wochen in irgendeine Talkshow eingeladen. Ich habe das immer ganz okay gemacht, weil ich ja weiß, wie man quatscht. Ja. Aber ich wusste nichts von Comedy. Ich wusste nicht, soll ich jetzt ein zweites Buch schreiben? Was mache ich denn jetzt? Und das weiß ich noch, dass ich dann damals sehr lange mit einer Managerin telefoniert habe. Das ist dann nicht zustande gekommen. Und dann bin ich ungefähr ein halbes Jahr später bei der Managerin gelandet, bei der ich heute noch bin. Und das war eine sehr glückliche Fügung, würde ich sagen.
Ja, absolut. Ich meine, wie Arsch auf Eimer passt das. Aber ja. würdest du, weil wir kamen jetzt von dem Thema, dass du gesagt hast, eher im Stillen sich zurückziehend leben und verhalten. Da wolltest du auf irgendein Thema, glaube ich, hinaus mit deinem Buchvertrag. Dass es für dich schwer war? Oder?
Ja, also dass ich eigentlich sowas erlebt habe wie Zlatko auf viel kleinerem Level, aber dass ich von einem auf den anderen Tag bekannt und eine Person der Öffentlichkeit war. Und ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich halt so ein offener Mensch bin und dass ich nicht ganz dämlich bin. Und deswegen wusste ich, was ich tun musste. Oder ich wusste zumindest irgendwie damit umzugehen, ohne bekloppt zu werden. Aber die kurzzeitige Bekanntheit von Wer wird Millionär war krass. Das war krass. Ich hab, weißt du, da gab's kein Social Media 2010, gab's noch kein Instagram und so. Die Leute haben alle Fernsehen geguckt. Und ich wurde überall erkannt. Im Studium, meine Professoren, jeder Einzelne hat mich darauf angesprochen, alle Mitkollegen haben mich angesprochen. Das war ein ganz komisches Gefühl, weil du denkst so, Alter, ich war nur zwei Stunden im Fernsehen, beruhigt euch. Ja. Aber das, ja, wie soll man sagen, so, das hätte damals genauso gut auch enden können. Also wenn ich jetzt nicht die Entscheidung getroffen hätte, dieses Buch zu schreiben, dann hätte alles einfach, wäre es wieder vorbei gewesen.
Absolut. Und ich glaube, dadurch, dass du ein gutes Umfeld hattest oder halt auch, so wie du schon gesagt hast, die richtigen Entscheidungen getroffen hast, konntest du das viel besser kanalisieren. Sagt man das so? Kanalisieren?
Ja, ja, kann man sagen.
Konntest du diese Wucht der Aufmerksamkeit und auch des diesen Erfolgs und natürlich halt auch mit deinem Talent. Ich meine, wenn du jetzt nicht schreiben könntest, wäre es ja auch ins Leere gelaufen. Wäre das Buch scheiße gewesen, hätte es ja auch keiner dann gelesen. Oder es wäre ein Flop, keine Ahnung, war es ja nicht. Es war ein Mega-Erfolg. Und da sehe ich halt auch, es ist wichtig, mit wem du in der Zeit, in der du diesen Sprung hast, verkehrst. Hast du die richtigen Menschen um dich herum? Bringen die dich an die richtigen Positionen? Und das ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, jeder, der irgendwie Business macht, Geschäfte macht und ein bisschen Erfolg hat, der kennt das. Es kommen irgendwelche Leute.
Genau.
Und die sagen dann, hey, lass doch was zusammen machen. Hey, komm, wir machen noch dies und das. Ich habe auch, weißt du, so ein paar Freunde wollten mit mir was eröffnen, gastrotechnisch. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, und wo könnt ihr euch das vorstellen? Und dann haben die gemeint, ja, wir kümmern uns mal um die Locations. Und dann haben wir immer wieder Meetings gehabt. Und ich habe gemerkt, Digga, ich war der Einzige, der bei den Meetings Stift und Papier dabei hatte und mitgeschrieben hat. Weißt du, Notizen gemacht hat. Dann haben wir uns nochmal getroffen. Und ich habe gemerkt, wir reden immer über das Gleiche. Keiner hat mitgeschrieben, keiner hat aufgepasst. Dann hieß es irgendwann, wir haben eine Location. Und dann war die aber am Arsch der Welt, Alter. In irgendeiner fucking Seitenstraße. Und habe ich zu denen gesagt, ja, aber Jungs, wer soll denn da hinkommen? Also, du hast ja gar keine Laufkundschaft, es wäre ja dumm. Und haben die gemeint, ja, aber du bist doch Özcan Kosa. dann komme ich zu. Also, wenn das Özcan Kosa so einfach wäre, dann würde jeder einfach irgendwas eröffnen, weißt du? Und das ist aber nicht so. Und da habe ich mir gedacht, wow, einfach mal hier jetzt Rückwärtsgang. Das ist auf gar keinen Fall eine gute Richtung, in die es geht. Weißt du, und es gibt halt viele Kollegen.
Und am
Kollegen,
Ende hast du es dann sein lassen, ne?
Ja, ja, natürlich habe ich es dann sein lassen. Ist jetzt 4 Jahre her, die ganze Geschichte. Und aber das war für mich dann auch so ein Moment. Bro, ich hatte Veranstalter in Stuttgart vor 8 Jahren, der hat zu mir gesagt, hey Özcan, ey, guck mal, wir machen so in Stuttgart, warum machst du das eigentlich immer mit diesem Theaterhaus? Guck mal, hier gibt's eine Location in Cannstatt, mach das über mich, guck mal, da passen 2000 Leute, weil du spielst immer nur für 500, da passen 2000 rein, guck mal, ich krieg den Laden voll, ich geb dir jetzt 3000 Euro, okay, und dann hast du das fix. Und ich kümmere mich um den Rest. Und dann habe ich gemeint, warte mal ganz kurz. Du lädst 2000 Leute und gibst mir 3000 Euro? Ja. Und habe ich gemeint, ja, sorry, aber wer bist du denn, Alter? Weißt du so, es ist doch mein Name. Weißt du, ich bin der Künstler, es ist mein Name, ich habe die Show geschrieben, nur weil du eine Halle anmietest und Tickets verkaufst, kriegst du dann, keine Ahnung, das Fünffache von mir oder was?
Du kannst in unserer Branche, in dem, was wir tun, wenn du an die falschen Leute gerätst, Beispiel Joey Heintl, habe ich mal gelesen, hat 3 verschiedene Managementverträge unterschrieben gehabt und hat am Ende irgendwie 100% seiner Einnahmen abgeben müssen. Das ist durch Salvatorische Klausel eigentlich so ausgeschlossen, was? Dass du halt in Deutschland mehr als einen Vertrag haben darfst. Ja, der war halt ein Popstar in seiner Zeit und hat halt einfach keinen Geschäftssinn gehabt. Der wusste nicht, wie Geschäfte funktionieren. Und hat dann halt parallel mehrere Manager in unterschiedlichen Verträgen gehabt, denen er jeweils Geld geben musste. Und sowas kann, wenn du am Anfang deiner Karriere bist oder wenn du unvorbereitet in diese Branche kommst und in jeder anderen Branche ja auch, kann man dich abzocken. Mach einen Autohandel auf, können sich auch zocken. Aber in den Medien ist es nochmal gefährlicher. Und dass ich diese Säulen der Gefahr irgendwie umschifft habe und du das ja auch hingekriegt oder auch genau so ein Fehlinvestment. Einfach ein Fehlinvestment. Du hast irgendeinen, der sagt dir, ey, ich mache geile Restaurantkette, gibst du mir hier 500.000 Euro und sagst du, ja, aber ich habe nur 400. Ja, ey, gibst du mir 400, in einem Jahr ist 1 Million und dann ist das Geld weg.
Weg, einfach weg. Einfach
und
weg,
diese Fälle gibt es immer und immer und immer wieder. Leute, die irgendwo Fehlinvestitionen gemacht haben, die in Sachen vertraut haben, die nie passiert sind. Das ist besonders in den Medien mit unerfahrenen Leuten, die von Finanzen keine Ahnung haben, super gefährlich.
Absolut. Und weißt du, was ich noch viel, 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 viel schlimmer finde, Bruder? Wenn du Menschen um dich herum hast, guck mal, du und ich, wir hatten das Glück in unserem Leben. Natürlich haben wir auch hart dafür gearbeitet. Und du hast, keine Ahnung, man hat das in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, das Leben, ich finde das Bild immer so schön, hat uns geküsst, sagst du ja immer. Und wir hatten einfach viel Glück, harte Arbeit und die Kombination mega. Und aber es gibt ja wirklich Leute, gerade diese Story, die du erzählt hast, die dann ihr Geld sparen, 30 Jahre, 40 Jahre und an die eine falsche Person geraten, Digga. Und dann investieren die das da rein und dann alles futsch. Alles weg. Wofür du dein Leben lang hart gearbeitet hast. Ich glaube, es ist wirklich, wenn man etwas starten will, wenn man etwas machen will, 5-mal beraten lassen, lieber wirklich, weil oft sieht man das ja immer als Minusgeschäft und sagt, ah, warum soll ich jetzt dafür nochmal Geld ausgeben? Hey, lieber zu Wirtschaftsprüfern, Steuerberater, Architekten, wenn man sich ein Haus kaufen will, 3 Architekten, und ich kann ja aus eigener Erfahrung reden, sich alles nochmal angucken lassen, aber nicht diesen Griff ins Klo, weil das ist wirklich traurig. Ich hatte ja Glück mit dir. Das war nie ein Griff ins Klo.
Ich wollte das gerade auch sagen. Ja. Die eine richtige Entscheidung, die wir im Leben dann für gefällt haben, Ötze, das war die Entscheidung füreinander. Ja. An dem Tag, als ich dir den Ring angesteckt habe und mit meinem Zeigefinger durch dein silbernes Haar gegangen bin, wusste ich schon, dass da was Besonderes entsteht. Und das Liebeskind, das dann in deinem Bauch gewachsen ist, Bratwurst und Baklava war, das wird die Zeit überdauern. Das werden die Menschen auch noch in 1000 Jahren, werden diese Folgen hören und werden sagen, war das nicht schön, als Ötze und Basti noch keine Köpfe in einem Wasserglas waren, die wir mit Fischfutter fütterten, sondern als sie uns noch als Menschen begegnet sind.
Ja.
Das werden wir in Zukunft auch tun. Wir lieben euch.
Ich mache ein schöneres Bild.
Noch ein schöneres Bild.
Ja. Du hast dein Zuhause in meiner Nasenhöhle gefunden.
Ja, aber da wohnten schon 17 Leute drin und Joey Heintl hat auch zum Hangen.
Da ist einfach die ganze Aufzeichnung von Bratwurst und Baklava TV ist bei mir in der Nase. Ich habe ein Filmstudio eingerichtet.
Das ist natürlich schön. Das ist sehr schön. Ich liebe dich auch. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Küsschen aufs Schnüsschen. Das war Bratwurst und Baklava, euer Lieblingspodcast. Bis nächste Woche. Every breath you take, every step you make.
I'll be stalking you.
784 Dildos, Party.
Das hat sich sehr schön.
Tschüss.